Hi, schön, dass ihr alle reingefunden habt ins Content, in diesem unfassbar heißen Nachmittag. Ich stehe gerade noch, weil ich gleich am Laptop ein bisschen durchklicken werde. Dieser Talk handelt sich um Demografie, das ist jetzt vielleicht kein naheliegendes Thema, aber schon letztes Jahr hatte ich angefangen, immer mehr wieder zu Migration zu arbeiten. Ich bin Journalistin. Und irgendwie fiel mir auf, wir sind erdrückt von rechten Narrativen und kommen gar nicht mehr so richtig her im öffentlichen Diskurs, diese ganzen öffentlichen Narrative entweder zu begegnen oder sind auf jeden Fall gefangen darin, uns immer da wieder dazu zu verhalten. Obwohl die Realität schon viel weiter fortgeschritten ist, obwohl wir jetzt schon in einem ganz anderen Land leben, als die AfD befürchtet, dass es einmal sein wird beispielsweise. Und obwohl wir eigentlich die Zeit jetzt, anstatt uns die ganze Zeit irgendwelche rechten Mythen abzuwehren, nutzen sollten, um die Zukunft schon jetzt so zu gestalten, dass sie auch funktioniert in einer super diversen Gesellschaft. Super diverse Gesellschaft, das ist ein Begriff von einem Sozialwissenschaftler, Steven Wörtebeck. Das finde ich interessant, weil er beinhaltet nicht nur, dass wir Menschen sehr unterschiedlich sind, sondern innerhalb der Unterschiedlichkeiten noch mehr Unterschiedlichkeiten drin sind. Das heißt, wir gehen nicht davon aus, dass es Gruppe A, B und C gibt und die jetzt irgendwie miteinander leben müssen, sondern auch, dass Gruppe A in sich sehr heterogen ist. Intersektionalität ist vielleicht ein Begriff, der euch was sagt. Bevor ich mit diesem ganz fantastischen Panel über Zukunftsfragen und wie wir eigentlich leben sollten und was wir ganz konstruktiv für Schritte ergreifen sollten, um eine super diverse Gesellschaft auch aktiv zu gestalten und nicht nur rechte Bedrohungen abzuwehren, bitte ich euch um ein bisschen Aufmerksamkeit, um kurz durch demografische Zahlen zu huschen. Aber ganz kurz sage ich euch nochmal schnell, wer diese Gäste gleich sein werden. Zwei seht ihr hier, ein Gast schaltet sich per Videobotschaft dazu. Hier zu meiner Linken, ganz weit außen, ist Franziska Nguyen. Sie ist bei DAMOST. Das ist der Dachverband der MigrantInnenorganisationen in Ostdeutschland. Da macht sie gerade ein Praxisjahr. Ansonsten ist sie organisiert bei der Migrantifa und studiert Urbanistik in Weimar. Ebenfalls hier ist Jihan Mutlu, der Grundschullehrer ist an der Bergmann-Kiez-Gemeinschaftsschule in Berlin. Die unterrichtet die Klasse 1 bis 13. Ich sehe, es sind Jihan-Fans da. Und Jihan war aber ansonsten bis vor kurzem auch in der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie in Berlin, wo er Demokratiebildung macht und das Bildungssystem versucht, einmal grundlegend umzukrempeln, also auf jeder Ebene. Und dann haben wir noch per Videobotschaft zugeschalten den Rian Alschebel, der war eigentlich auch ursprünglich hier als Präsenzgast geplant. Der ist Bürgermeister von Ostelsheim. Das ist eine schwabische Stadt in Baden-Württemberg. Und er ist geflüchtet, 2015 gekommen aus Syrien. Und irgendwie hat ihn dieses kleine schwäbische Dorf zum Bürgermeister gewählt. Und er hält dieses Dorf zusammen und von ihm werden wir auch hören. Ich selbst habe schon gesagt, ich bin Journalistin. Ich habe auch ein Buch geschrieben von einem Monat, auf das ich sehr stolz bin mit meinem Partner, der auch da ist. Kommt dahin, wo es still ist. Also wer sich für Flucht und Migration aus einer literarischen Perspektive interessiert, das ist das Buch dazu. Genau, jetzt aber die Fakten, durch die ich durchrasen möchte mit euch. Also was ist diese Realität, der wir schon heute ins Auge sehen? In Deutschland leben gerade 21,2 Millionen Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Das heißt, sie sind selbst eingewandert oder ein Elternteil ist eingewandert. Davon haben 13,9 Millionen keinen deutschen Pass. Wer die Zahl im Kopf hat, wir sind über 80 Millionen insgesamt. Das heißt, es ist schon jetzt in etwa ein Viertel. Wenn wir nur nach Westdeutschland blicken, dann hat schon jede dritte Person einen sogenannten Migrationshintergrund. Einige Städte bewegen sich darauf zu, sogenannte Majority-Minority oder Minority-Majority-Cities zu werden. Wir bauen hier kurz um. Bremen zum Beispiel hat jetzt schon einen Migrantenanteil von 44%. Ansonsten sind es in Westdeutschland ungefähr jede dritte Person, die allermeisten davon, also ein Viertel aller MigrantInnen, lebt in NRW. In Ostdeutschland ist der Anteil sehr viel geringer, da ist es ungefähr bei jeder neunten Person aktuell. Und eine Realität, der wir uns auch ins Auge sehen können, ich weiß nicht, ob man das von Weitem so ein bisschen erkennt, ist, Migration nimmt zu. Das ist kein rechtes Schreckgespenst, sondern seit den 50er Jahren, wo es die Aufzeichnungen des Statistischen Bundesamts zu Zuzügen gibt, sehen wir Migration immer wieder wellenförmig kommen und meistens hat das mit politischen Liberalisierungen zu tun oder Fluchtwellen. Eher aber Liberalisierungsmaßnahmen. Also die ersten Ausschläge, die wir sehen, sind dann ungefähr so die 60er, 70er bis in die 80er Jahre hinein. Da gab es die Anwerbeabkommen der sogenannten GastarbeiterInnen. Dann haben wir einen neuen, größeren Ausschlag hier. Das ist der Zerfall des Ostblocks. Da kamen viele SpätaussiedlerInnen beispielsweise oder auch generell Menschen aus dem Osten hierher. Und dann haben wir 2015 nochmal einen großen Ausschlag, den verbinden die allermeisten mit Fluchtmigration. Tatsächlich kam die Hälfte dieses Ausschlags, macht aber eigentlich die EU-Osterweiterung aus. Dieses Thema wurde dann nur irgendwann so verdrängt, weil diese Bilder von Geflüchteten irgendwie so virulent waren. Aber das waren die Menschen, die im Zuge schon einer viel länger anhaltenden Öffnung gegenüber den Osten und der EU-Beitritte die Arbeitnehmerfreizügigkeit erlangt haben und dann hierher gekommen sind, im Wesentlichen um zu arbeiten. Und dann der allerletzte Ausschlag ist der allerhöchste, der ist noch gar nicht bekannt, wie groß er überhaupt insgesamt ist und der dürfte diese Grafik auch noch übersteigen. Das ist die Fluchtmigration aus der Ukraine. Das ist die größte Zuwanderungsbewegung, die Deutschland jemals in der Geschichte der BRD erlebt hat. Um ein Vielfaches als alle anderen zusammen. Das ist die blaue Kurve, die ihr seht. Und dann ist darunter noch eine vielleicht von weitem nicht so sichtbare lila Kurve. Das ist einfach nur zum Verständnis, wie Migration an sich funktioniert. Das hat oft mit politischen Ereignissen zu tun. Es geht oft runter, wenn es wieder eine Rezession gab. Also Wirtschaft spielt eine sehr viel größere Rolle als Flucht. Und diese lila Kurve sind die Fortzüge aus Deutschland. Diese lila Kurve, seht ihr, geht fast, die ist ganz ähnlich wie die blaue Kurve. Das heißt, nach jeder Einwanderungswelle kommt oft auch wieder eine Auswanderungswelle. Und ein kleiner Teil bleibt. Und wie viele bleiben, hat oft damit zu tun, ob sie zurück können. Also bei Fluchtmigration fällt dann die Welle so ein bisschen kleiner aus. Zum Beispiel im Ostblock bei den SpätaussiedlerInnen. Oder wenn es danach eine Rezession gab, Ölkrise beispielsweise. Das ist jetzt zu viel ins Detail, um die ganzen kleinen Ausschläge wieder nach unten zu zeigen. Aber was wir sehen ist, so das ist die Richtung, in die sich Deutschland bewegt. Und das ist auch etwas, das man nicht einfach so bremsen kann, auch wenn PolitikerInnen gerne von Obergrenzen oder so sprechen. Das ist eine völlig irre Annahme, weil dass diese Kurve da unten links anfängt, hat damit zu tun, dass Deutschland aus dem Zweiten Weltkrieg rausgekommen ist und geschafft hat, für eine sehr kurze Zeit in dieser deutschen Geschichte eine halbwegs homogene Bevölkerung zu schaffen. Aber die Kosten sind weitgehend bekannt und möchte, glaube ich, keine unter keinen Mitteln wieder zuführen. Die Aufnahmen vorher haben wir keine, die sich datenmäßig gleichen. Das heißt, da gibt es keine Kurve. Aber auch im Deutschen Kaiserreich beispielsweise oder im Zuge der Industrialisierung gab es wahnsinnig viel Migration innerhalb von Europa. Das heißt, Migration ist ein Normalzustand, der sich in den letzten Jahrzehnten wieder normalisiert hat, nach einem Knick nach unten durch den Zweiten Weltkrieg. Das ist nur so zum Grundverständnis, wenn wir jetzt nämlich immer wieder darüber sprechen, ist das Boot voll, wie viele Leute kommen eigentlich noch? Tatsächlich kommen nicht nur viele Leute werden auch gebraucht. Jetzt unabhängig mal von allen humanitären Argumenten, die man heranzieht. Wir leben in einer alten Republik. Das ist ein Begriff, den Stefan Schulz geprägt hat und auch ein Buch dazu geschrieben hat. Viele Sektoren in Deutschland leben von MigrantInnen inzwischen. Zum Beispiel kann der medizinische Sektor, der würde einfach von heute auf morgen komplett zusammenbrechen. Und es geht nicht nur um die Pflegekräfte, sondern tatsächlich auch um ÄrztInnen. Die meisten kommen, also sehr viele kommen aus Rumänien beispielsweise. Denn insgesamt ist die Ärzteschaft in Deutschland sehr alt. Etwa ein Drittel der ÄrztInnen ist heute 55 Jahre oder älter. Und es gibt immer wieder Prognosen oder Berechnungen, was eigentlich diese Überalterung, die Boomer-Generation, die langsam in Rente geht, für dieses Land bedeutet. Ganz konkret fehlen wahnsinnig viele Arbeitskräfte, nicht qualifizierte Arbeitskräfte, allgemein Arbeitskräfte. Und wenn nicht eine Nettozuwanderung von mindestens ungefähr 400.000 Personen pro Jahr erhalten wird jetzt, dann geht das einfach weiter nach unten. Das bedeutet aussterbende Gegenden, vielleicht auch teilweise höhere Löhne, aber auch viele Firmen, mittelständische vor allem, die dicht machen müssen, gewisse Sektoren, die wahnsinnig gerade strugglen, wie zum Beispiel in der Pflege, Restaurants, die schließen, in den kleinen Städten, dass Leute abwandern. So, das sind alles Konsequenzen von einer überalterten Gesellschaft und vor allem auch fehlender Innovation, fehlender Erfindungsgeist. Einfach Leute, die jung sind und Bock haben, irgendwas zu machen, zu gestalten. Und ich meine jetzt nicht nur das Bruttoinlandsprodukt steigern, sondern auch Kunst, Kultur, soziale Bewegungen und. Also, die 400.000 Personen, wir sind sehr, 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 sehr weit davon weg, sie zu erfüllen. Letztes Jahr hat das Ausländerzentralregister einen Rekord hoch erfasst an Zuwanderung, an Erwerbszuwanderung. Die beträgt 68.000. Daneben gibt es noch Fluchtmigration oder Leute, die kommen ohne Aufenthaltspapiere erstmal, aber das ist nur, um die Diskrepanz mal darzustellen zwischen 400.000, die eigentlich schon jetzt jedes Jahr gebraucht werden und 68.000, die gerade kommen. Das überspringen wir jetzt kurz. Noch ein Mythos, bevor wir dann in die Diskussion gehen, was mir auch noch wichtig ist zu betonen. Wenn es oft um ökonomische Debatten geht, dann geht es ganz oft um, naja, arbeiten sie überhaupt? Ja, sie arbeiten. MigrantInnen arbeiten sofort, Geflüchtete brauchen länger, weil sie oft noch mit Papierkram aufgehalten sind, weil sie Deutsch lernen, weil viele traumatisiert sind, weil sie einfach brauchen, um sich von so einem Ereignis wie einer Flucht irgendwie da einzufinden, und der deutsche Arbeitsmarkt macht es ihnen auch nicht gerade leicht. Aber wenn man Kohortenstudien sich anguckt, also die Leute nicht alle zusammennimmt und dann den Durchschnitt, weil damit nimmt man auch Leute, die gar nicht arbeiten dürfen zum Beispiel, sondern ich sag mal die 2015 gekommen sind, sich extra anguckt und 16 und 17, dann sehen wir, dass mit jedem Jahr die Erwerbstätigenquote steigt. Nach 7 Jahren liegt sie bei 63%, nach 8 Jahren bei 68%. In den Medien steht immer, dass mehr als die Hälfte nicht arbeitet. Es ist völliger Quatsch. Die Quote der erwerbstätigen geflüchteten Männer liegt sogar nach 8 Jahren höher als die der durchschnittlichen männlichen Bevölkerung in Deutschland, und zwar bei 86% versus 81%. Das ist auch so ein Mythos, von wegen, diese Leute arbeiten nicht. Die Erwerbstätigenquote der Frauen ist deutlich niedriger, deswegen ist die Gesamtquote niedriger. Das liegt oft daran, dass geflüchtete Frauen im Schnitt auch relativ jung sind, also nicht über 80 oder 60, sondern im gebärfähigen Alter, wie man auch sagen könnte, und oft 1, 2, 3 Kinder haben oder mehr. Und da geht auch innerhalb der bestehenden Bevölkerung die Erwerbstätigenquote stark zurück. Nur weil Leute arbeiten, heißt es nicht, dass sie gut arbeiten. Viele arbeiten in Ausbeutungsverhältnissen oder im Niedriglohnsektor. Und eine letzte Zahl, die ich euch noch mitgeben möchte zur bunten Gesellschaft, ist, dass wir auch auf die nächste Generation blicken können, nicht nur die, die jetzt kommen, sondern die, die geboren werden. Und letztes Jahr wurde gezählt, dass 43,1% aller Kinder unter 5 Jahren einen Migrationshintergrund hat. Das heißt, erstens, wir haben es, ob Rechte es wollen oder nicht, schon jetzt mit einem extrem hohen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund oder Einwanderungsgeschichte, das sind zwei statistische unterschiedliche Kategorien, zu tun. Diese wird weiter wachsen, wenn wir diese Kinder dazu zählen, weil jetzt schon eine Generation heranwächst, bei der fast die Hälfte oder zumindest schon über 40% einen Migrationshintergrund hat. Und noch dazu haben wir eine Wirtschaftsmigrationsbewegung, also Leute, die hier arbeiten wollen, aber auch sollten, wenn dieses Land in irgendeiner Form jung und handlungsfähig bleiben möchte. Das ist auch schon alles, was ihr an Zahlen heute verdauen müsst. Ich will das nur als Faktengrundlage so im Hintergrund haben. Dass, was ihr euch daraus mitnehmen könnt, ist, die Kinder, die jetzt gerade aufwachsen, und die neuen EinwandererInnen, egal was die Politik jetzt gerade durchsetzt oder will, bildet schon jetzt in allen Bereichen der Gesellschaft die Zukunft. Aber wie gestalten wir diese Zukunft? Jetzt können wir das Sofa wieder zurückschieben. geht es? Da möchte ich gerne mit diesen beiden unter anderem darüber sprechen, weil die auch sehr aktiv diese Zukunft mitgestalten. Jihan zum Beispiel, du bist Grundschullehrer, bei dir landen die wahrscheinlich, naja, nicht mehr unter 5-Jährigen, aber ab danach ungefähr bei dir. Und vielleicht kannst du uns einen kleinen Einblick darüber geben, wie sich denn die Demografie dort, wo du gerade bist, zusammensetzt. Du bist Kreuzberger, du bist in Kreuzberg geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen und jetzt unterrichtest du da. War das damals auch schon so vielfältig oder merkst du schon auch, das passiert in den letzten Jahren ganz schön viel?
Hallo? Ja, okay. Naja, also selbst Kreuzberg in sich ist sehr divers, ja, auch je nach Region in Kreuzberg. Ich bin groß geworden im Wrangelkiez. Ich habe dann später im Studium erfahren, dass ich Opfer des Kreuzberger Modells war. Damals dachte man, ein Kind kann die Zweitsprache nur dann lernen, wenn die Muttersprache perfekt beherrscht wird. De facto hieß es, wir stecken alle Türkeistämmigen in eine Klasse. Dieser Wrangelkiez, wir hatten noch die Mauer, also wir waren perfekt abgeschottet und hatten, dieser Kiez hatte die höchste MigrantInnenQuote in ganz Deutschland damals. Ich habe auch einen Kumpel quasi, der in dieser Straße groß geworden ist, ne, der kennt es auch. Mittlerweile hat sich das sehr stark verändert. Natürlich kommt auch Gentrifizierung hinzu, aber ich bin jetzt
Lehrer. Das heißt, die weißen Kinder sind dazu gekommen?
Ja, die gab es aber auch schon. Ja, die haben viele soziale Kompetenzen und interkulturelle Kompetenzen angeeignet. Ja, die haben sich integriert tatsächlich. Auf jeden Fall, jetzt bin ich im Bergmann-Kiez. Das ist quasi die andere Seite Kreuzbergs. Das ist eher grün-bürgerlich dort, aber die Zusammensetzung ist perfekt durchmischt. Also ich habe also auch von den Einkommensverhältnissen her der Eltern, Kinder, deren Eltern 10.000 Euro netto verdienen, zusammen mit Kindern, deren Eltern eben keine Arbeit haben und so weiter. Ja, das ist gerade die Realität in Kreuzberg und auch in Berlin. Da gibt es innerhalb jeden Bezirks andere Realitäten mit anderen Durchmischungen. Mal weniger gut, mal besser.
Das heißt, du lebst quasi schon so in der Zukunft und lebst quasi komplett das Kontrastmodell zu dem, wie ich zum Beispiel aufgewachsen bin in Niederbayern. Einziges Ausländerkind in einem Gymnasium mit über 1.000 SchülerInnen. Deswegen kann ich so nicht nachvollziehen, aber ich weiß schon, woher das so kommt, dass Leute jetzt sagen, jetzt verändert sich alles, das ist viel zu viel, damit kommen wir gar nicht klar. Ist das für dich eigentlich etwas, was ganz weit weg ist, so eine Denke, weil du einfach schon mit dieser Selbstverständlichkeit groß geworden bist?
In der Tat, ja. Also es ist für mich schon, ich sehe es als Privileg, in Kreuzberg groß geworden zu sein, weil ich mir eben diese Kompetenzen aneignen konnte, tatsächlich. Das hat sich geändert. Auch in Kreuzberg haben wir Gymnasien. Als ich damals in die 7. Klasse kam, hat sich das Verhältnis gewandelt. Also Berlin hat 6 Jahre Grundschule und nach der 6. Klasse kannst du aufs Gymnasium kommen. Und da war es dann, hat sich das Verhältnis umgekehrt, auch in Kreuzberg. Da waren dann natürlich mehr weißdeutsche Kinder oder Jugendliche in der Schule. Und auch dort habe ich zum ersten Mal gefühlt quasi auch Diskriminierungserfahrungen gehabt, sowohl in Bezug auf die Lehrkräfte als auch auf MitschülerInnen tatsächlich, genau.
Franzi, du bist nochmal aus einer ganz anderen Ecke als wir beide. Du hast vorhin auch hinten mal gesagt, du hast den kompletten Osten mal mitgenommen. Vielleicht kannst du kurz erzählen, die Vielfalt, ich habe da am Anfang ja die Zahlen gesagt, jede 9. Person aktuell noch im Osten hat einen Migrationshintergrund. Gleichzeitig ist dort der Hass auf, Angst vor, wie auch immer man das jetzt labeln möchte, am allergrößten. Vielleicht magst du auch irgendwie erzählen, wie du dort so die Veränderung in der Bevölkerung wahrnimmst.
Ja, genau. Also ich habe schon eine ganz schöne Ostdeutschland-Tour hinter mir. Also ich wurde in Erfurt geboren, bin dann nach Jena gezogen, bin dann nach Weimar gezogen und dann hat man irgendwie Freunde kennengelernt. Jetzt hat man ein relativ großes Netzwerk auch in Leipzig. Jetzt bin ich für DAMOS, das ist ja der Dachverband für MigrantInnenorganisationen in Ostdeutschland. Die sitzen halt in Halle. Jetzt bin ich nach Halle gezogen und habe auch gleichzeitig einen riesengroßen Freundeskreis in Berlin. Also ich habe Ostdeutschland wirklich durchgespielt. Und ich muss tatsächlich sagen, anders wie du, Cian, habe ich eine andere Erfahrung, weil meistens war ich, genau wie du, Vanessa, die einzige Migra-Person. Und ich glaube so in meinen Jugendjahren ist mir das gar nicht so richtig aufgefallen tatsächlich, aber dann, als man dann doch irgendwie rausgezogen ist, auf eigenen Beinen gestanden ist, da hat man dann auf einmal gemerkt so, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie fehlt was. Und dann habe ich tatsächlich das allererste Mal, als ich nach Jena gezogen bin, eine richtig stabile Migra-Freundesgruppe kennengelernt und auf einmal wurde mir so viel bewusst, dass was gefehlt hat eigentlich in meiner Jugend, einfach so ein Migra-Bezug. So über Themen zu sprechen, die meine weißen Freunde halt überhaupt nicht verstehen konnten oder ich mich halt vor denen irgendwie erstmal erklären musste. Das musste ich mit meinen Migra-Freunden, die ich dann kennengelernt habe, überhaupt nicht. Und das hat mich irgendwie dann dazu empowert, dann auch politisch aktiv zu werden und habe dann auch gemerkt, so boah, diese Community, die ich da gefunden habe, die ist mir so ans Herz gewachsen, die will ich einfach nicht missen. Genau.
Und jetzt beschäftigst du dich mit Urbanistik, warum?
Genau, und jetzt bin ich in der Urbanistik.
Städteplanung, die Übersetzung
auf Hochdeutsch. Was ist Urbanistik? Das ist der fancy Begriff der Bauhaus für Stadtplanung. Hat auch einen gesellschaftswissenschaftlichen Anteil und das habe ich tatsächlich gemacht, weil ich dann auch gemerkt habe, so, hey, irgendwie Ich hatte halt zuvor eine Ausbildung gemacht in einem völlig anderen Bereich. Biologielaborantin bin ich auch. Habe aber dann gemerkt, so, boah, irgendwie taugt mir das nicht. Ich war, als ich die Ausbildung gemacht habe, war ich auch ein bisschen in Jugendzentren unterwegs und habe dann gemerkt, so, boah, irgendwie was Soziales, das interessiert mich. Ja, fängst du mal Urbanistik einfach an und jetzt bin ich da und es ist der richtige Weg auf alle Fälle. Es passt mit meinem politischen Ehrenamt zusammen und genau.
Weil Stadtplanung ja nicht nur ist, wo setze ich welches Haus, also es ist ja was anderes als Architektur. Ich glaube, vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz erklären, warum das sozial ist.
Genau, also es ist halt nicht Stadtplanung, deswegen heißt es Urbanistik, weil auch dieser gesellschaftswissenschaftliche Anteil mit dabei ist. Also wir beschäftigen uns nicht nur damit, dieses Haus muss halt so ausschauen, sondern wir beschäftigen uns auch dann damit, hey, was für ein Konzept kommt jetzt beispielsweise in ein Haus, was von der Öffentlichkeit genutzt werden soll. Und damit beschäftigt sich die Urbanistik vor allem auch.
So, das heißt, ich habe mir nämlich gezielt, als ich das Panel zusammengesucht habe, geguckt, welche Bereiche interessieren mich. Bildung war das eine, Stadtplanung beziehungsweise generell Osten, das ist jetzt kein Bereich, aber irgendwie generell in diesem Jahr gerade relevant, war der andere. Und dann habe ich noch eine dritte Gegend in Deutschland, das ist der Südwesten, wo mich der politische Bereich, und zwar der kommunalpolitische Bereich, noch interessiert hat. Und hier haben wir, es gibt einen Bürgermeister, der heißt Rian Altschäbel, der wurde letztes Jahr gewählt und ich glaube, ich kann da gleich das Video anmachen. Und er sollte eigentlich bei uns dabei sein, aber seine Eltern haben ein Visum bekommen und können ihn jetzt, also sie können sich zum ersten Mal nach 8 Jahren wiedersehen. Und jetzt wollte er sich lieber mit seinen Eltern beschäftigen, als zu Fusion zu fahren. Ich hoffe, ihr verzeiht es ihm. Und deswegen hat er uns eine Minute mal aufgenommen und ich habe ihn einfach 3 Fragen gestellt. Auch eine zum Kennenlernen. Erstmal, wie geht es ihm denn nach einem Jahr im Amt?
Tatsächlich bin ich nun ein volles Jahr im Amt und mein Fazit für dieses Jahr lautet schlicht, ich liebe diesen Job außerordentlich. Das ist eine wunderbare Aufgabe, die ich als absolutes Privileg, vor allem in diesem Alter, in diesem Lebensabschnitt, begreife. In diesem vergangenen Jahr haben wir bereits viel erreicht. Insbesondere konnten wir das große, große Problem der Kinderbetreuung erfolgreich weitgehend lösen, indem wir nun Betreuung sowohl vormittags als auch nachmittags anbieten können. Das, was vorher als Ding der Unmöglichkeit erschien. Ebenso haben wir das Gemeindeentwicklungskonzept auf den Weg gebracht. Dieses trägt den Namen Ostelsheim 2030 und einen bedeutenden Schritt Richtung einer klimaneutralen Gemeinde getan, indem Ostelsheim in Zukunft einen Windenergiepark haben wird.
Genau, das war auch Rian.
Tatsächlich bin ich nur ein volles Jahr.
Genau, was ich bei ihm auch noch super interessant, also ich finde es auch lustig, dass er der Deutscheste von uns allen ist und ich habe vergessen zu sagen, Fusion, keine Flaggen, du musst nicht in Trikot und mit deutscher Flagge im Hintergrund, aber hey, nach 8 Jahren in Deutschland Bürgermeister werden ist auch nicht schlecht, also das war dann so sein Weg wahrscheinlich. Die Frage, die ich mir stelle, so wie können wir in den unterschiedlichen Bereichen, ja, vielleicht schieben wir das Sofa wieder zurück. Sorry. Ja. Wie können wir eigentlich schaffen, mit der Zukunft, in der wir gerade blicken, in unseren Gesellschaft, in unseren Bereichen eigentlich am besten zu wirken? Ich frage mich das deswegen, weil in den ganzen, oh mein Gott, die Rechten kommen, Panik, irgendwie so ganz wenig Zeit für utopisches Denken bleibt oder auch konstruktives Denken. Aber ich frage mich zum Beispiel schon, naja, wenn wir zum Beispiel zu den Kindern blicken und über 40% bundesweit betrachtet einen Migrationshintergrund haben, es ist schon jetzt so, als ich auf Recherchen unterwegs war, dass viele Schulen nicht dafür gemacht sind, für diese Kinder. Also die sind, glaube ich, auch generell nicht unbedingt vielleicht für Kinder gemacht. Je nach Ansichtsweise kannst du gleich was dazu sagen, aber auch nicht für so vielfältige Kinder. Das sieht man immer wieder in den PISA-Studien. Irgendwie schneidet Deutschland nicht so gut ab. Dann gibt es diese Beschwerden über Kinder, die viele Sprachen zu Hause sprechen. Und das Schulsystem bildet das aber nicht als Kompetenz ab, sondern als großes Defizit. Und dann können sie halt gewisse Dinge, den Deutschunterricht, den es seit 50 oder 100 Jahren gibt, das ist dann für sie einfach nicht mehr das richtige Modell. Aber was müssen wir eigentlich tun, um zum Beispiel diesen Kindern gerecht zu werden?
Viel. Also die ganzen, wenn ich Leute, wenn Leute mit mir reden, so kritisieren sie voll oft die Rahmenlehrpläne und die Gesetze und so weiter, die Schulgesetze, die sind eigentlich ziemlich geil. Das Problem sind die Leute, die diese Ideen umsetzen sollen. Ja, weil wir noch sehr viele traditionelle Strukturen auch haben. Und also in Berlin zum Beispiel erlaubt das Schulgesetz sehr viel. Jede Schule kann eigentlich ein komplett anderes Schulsystem aufbauen. Und es ist wichtig, auch Lehrkräfte in der Hinsicht zu empowern, zu sagen, ey, wir haben die Möglichkeiten und lass es uns tun. Ich habe mir mal vorhin am Strand das Bildungsprogramm der AfD angeguckt und da steht, weg von der geschwätzigen Kompetenzorientierung, wieder zurück zu Fachwissen als zentralem Anliegen und so weiter. Ja? Ich sage so, nein, auf keinen Fall, weil genau das sagen die Rahmenlehrpläne, Kompetenzorientierung. Fachwissen ist gar nicht mehr wichtig. Wenn wir früher unsere Mathelehrkräfte gefragt haben, wozu brauche ich das, haben die gesagt, du wirst nicht immer einen Taschenrechner dabei haben. Hier. Smartphone, ich habe immer einen Taschenrechner dabei. Ja? Wenn ich eine Frage habe, frage ich Dr. Google oder Ecosia oder was auch immer. Ich habe das Wissen da, ich kann in die Bibliothek gehen. Wichtig ist, dass die Kids lernen, ja, und ne, wie du auch geschrieben hast, die Zukunft, dass die Kids lernen, dieses Wissen, was da ist, was wir alle zusammen als Menschheit erarbeitet haben, dass wir das auch umsetzen können in gute Dinge. Und ein anderer Punkt ist eben die Vielfältigkeit, ja, also nicht nur Migrationshintergrund oder sowas, wir sind alle, jeder Mensch, jedes Kind ist einfach vielfältig, allein, ne, Frau, was auch immer, mit Behinderung, ohne Behinderung und so weiter, mit eigenen Interessen, Erfahrungen, du kannst auch weiß, deutsch und überhaupt keine, also so Diskriminierungsform haben, aber du kannst anders sein, du kannst kreativ sein. Und die Schule erwartet aber immer alle, dass wir im Gleichschritt arbeiten. Sie erwartet es eigentlich nicht, aber die Realität ist so. Und ist auch geil, ich finde es geil, dass Erzieherinnen von meinem 5-jährigen Kind auch hier sind, zufällig. Und jedes Mal, wenn ich mein Kind abhole, denke ich, wow, wie schön. Die Kinder können selbst entscheiden, an welchem Spielgerät sie arbeiten. Sie lernen trotzdem Regeln, und also Regeln der Zusammenarbeit oder des Zusammenseins. Aber sie sind frei. Und dann denke ich mir, oh Gott, diese armen Kinder, die werden bald eingeschult. Und dann muss denen diese Freiheit ausgetrieben werden, weil irgendwie die Realität eben so ist, dass alle im Gleichschritt arbeiten müssen. Natürlich, ich will nicht sagen, es ist eine Glückssache. Es hängt von der Lehrkraft ab, welche Lehrkraft du hast. Und ich möchte nicht, dass es eine Glücksfrage ist. Ich möchte, dass das System, Schulsystem so ist, dass alle Kinder im individuellen Tempo arbeiten können, selbst entscheiden können, so, ich bin bereit für die Prüfung und ich mache sie jetzt. Und auch sagen zu können, ey, ich habe Bock, auf dem Boden zu arbeiten, weil ich da besser arbeiten kann. Ey, why not? Wenn du für dich entschieden hast, du kannst da besser arbeiten, mach's. Und das möchte ich, ja. Und ein anderer Punkt ist eben die Hierarchie, das Hierarchieproblem an Schulen, ja, dass Lehrkräfte Kinder bewerten. Wir sagen zwar, ne, du lernst aus Fehlern, aber ey, also in der Kita, wenn die irgendeinen Fehler machen, werden die bestraft? Nein, es wird mit denen geredet. Wenn sie hinfallen, merken sie, oh, es hat wehgetan und lernen, ja, okay. Oder wenn sie irgendwas Heißes anfassen, es hat wehgetan, ich habe gelernt. Aber in der Schule wird es richtig hart bestraft. Und dann kriegst du auch noch zu Hause Ärger vielleicht, weil die Eltern auch einen Druck haben. Und das muss alles weg. Bewertungen abschaffen, Beurteilungen abschaffen, beziehungsweise so lange, ja, abschaffen, bis die Kinder selbstbewusste Menschen sind. Das ist ja auch ein Unterschied. Aber ich glaube, ich habe zu viel geredet.
Aber eine Anschlussfrage habe ich schon noch, weil du sagst, naja, Es liegt nicht an den Gesetzen und Lehrplänen, sondern schon irgendwie auch an den einzelnen Leuten. Wie kann man denn Lehrkräfte empowern? Du warst jetzt auch im Senat aktiv, vielleicht kannst du das auch nochmal kurz erklären. Es ist ja durchaus möglich, einen Spielraum zu nutzen, aber irgendwer muss es machen, irgendwer muss es durchsetzen, irgendwer muss sich trauen oder was ist es genau, warum das Schulsystem so weit weg ist von dem, was du sagst?
Also ich war ja auch zuständig für Demokratiebildung an Berliner Grundschulen von Klasse 1 bis 6 und ich konnte so eine Art Handreichung veröffentlichen, die an alle Lehrkräfte ging, zum Thema Demokratiebildung. Weil, also ich habe dann ganz oft gehört, ja, ich mache doch Klassenrat. Super, dass du Klassenrat machst, aber Demokratiebildung ist nicht nur Klassenrat. Demokratiebildung ist auch, also eigentlich die Umsetzung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Die ist eigentlich gut, weil sie wirklich, also vor allem dieses Freiheitliche. Und dazu gehört auch eine demokratische Unterrichtskultur. Also zu sagen von oben herab, ey, sei demokratisch. So funktioniert Demokratie nicht. Demokratie muss erfahrbar gemacht werden, ja, eben indem die Kinder viele Freiheiten haben. Ich habe da irgendwie 15 Freiheiten formuliert. Eben von der Wahl der Sitz, Arbeitsposition bis hin zu der Wahl, freien Wahl, Entscheidung, was mache ich, wie mache ich es, mit wem mache ich es, womit mache ich es, in welcher Arbeitsposition und so weiter. Zu sagen, okay, das ist es. Und dann noch zu vermitteln demokratieförderliche Kompetenzen, wie zum Beispiel, dazu gehört gewaltfreie Kommunikation und sowas, dass sie all diese Sachen in der Schule lernen können und dass es auch gut ist. Und auch, also ich habe manchmal das Gefühl so, okay, die Kinder sollen sich nicht streiten. Ich sage, nein, die sollen sich streiten. Auch in der Kita sollen sie sich streiten. Die sollen lernen, eine positive Streitkultur zu entwickeln. Ja, dass wir einfach ein bisschen offener umgehen mit allem und die Kinder zu selbstwirksamen Menschen entwickeln. Das ist ja so das
Kernwort. Aber ist das so vermittelbar? Also von dem, was du so sagst, glaube ich, können ja viele in dem Raum irgendwie auch mitgehen, aber du musst es ja irgendwie auch so an andere Menschen bringen.
Ja, ich setze es einfach in oder versuche es innerhalb der Strukturen, so gut es geht, umzusetzen mit so Jahresplänen. So, ihr habt ein Jahr Zeit, das und das müsst ihr alles leisten, aber ihr seid frei. So, ich setze euch eure Grenzen. Aber ihr habt sehr viele Freiheiten darin. Und ich merke auch, also wenn ich zum Beispiel irgendwie nicht da sein kann an dem Tag und eine Kollegin sagt, ey, du musst mich leider vertreten, ach, bei dir, kein Problem. Die Kids wissen ja schon, was sie tun sollen. Ich muss nichts vorbereiten, ich gehe einfach rein und bin da, wenn sie Hilfe brauchen. Und das merke ich auch bei mir selbst, es entlastet mich. Die gesamte Energie, die hier ist, ich stelle mir vor, so viele Menschen, die hier sind, haben alle Energie und alle irgendwie Power und alle irgendwie ihre eigenen Superkräfte. Und dann denke ich, okay, das muss ich nutzen. Ich muss die freilassen. Ey, macht. Zack, aus eurer Perspektive, aus euren Erfahrungen heraus, macht es. Und ihr macht es, ihr werdet es super machen. Und wenn ihr Hilfe braucht, ich unterstütze euch. Auch selbst, wenn ich gar keine Ahnung habe, suche ich mir vielleicht auch Unterstützung. Aber macht und nicht alle im Gleichschritt, so, wir lernen jetzt heute das und ihr müsst jetzt alle aufpassen und ihr müsst jetzt alle leise sein und ja, in einer Woche schreiben wir die Klassenarbeit. Nein.
Ja. Franz, ich möchte auch zu dir gehen und zwar, wir hatten ja auch am Anfang festgestellt, so wie du aufgewachsen bist, aber vielleicht auch so wie du jetzt lebst, ist vielleicht auch maximal weit weg von so einem Kreuzberger Ideal, wie du es auch versuchst schon umzusetzen. Wie wäre denn für dich so ein Ideal, dass Gesellschaft oder Zusammenleben funktioniert gerade?
Boah, das ist eine schwierige Frage.
Und es ist richtig schlimm, dass es schwierig finde ich, weil es einem so ausgetrieben wird, darüber nachzudenken.
Voll, weil ich mir irgendwie so denke, hey, in der Realität, in der wir jetzt leben, fühle ich mich als Migra-Person nicht wohl. Was soll anders werden? Natürlich würde ich mir irgendwie wünschen, hey, dass die weiße Mehrheitsgesellschaft vielleicht auch mal mit anpackt, dass es halt, dass mehr Support irgendwie da ist und auch tatsächlich vor allem so aus einer Ostperspektive, dass einfach mehr Migras in den Osten ziehen, auch wenn es ganz schlimm ist und ganz viele Leute weg in den Westen ziehen, weil ich kann auch natürlich verstehen, warum ganz viele Migras irgendwie in den Westen wollen, weil da fühlt man sich auf einmal aufgehoben. Man hat ganz viele andere BIPOCs um sich herum und man fühlt sich dann nicht als die Ausländerin. Und Ich glaube, das würde ich mir irgendwie wünschen, dass auch trotz der Wahlergebnisse in Ostdeutschland und die jetzt auch wahrscheinlich kommen werden, leider, einfach die Migras sagen, hey, wir ziehen jetzt nicht weg, wir bleiben hier einfach, weil diese Diversität, die braucht es einfach für den Zusammenhalt von Migras. So, und ich glaube, das würde ich mir wünschen.
Aber sind wir dafür verantwortlich, dass, also das ist schon eine harte Forderung, die du
stellst. Voll, eigentlich schon. Also ich stimme dir da voll zu. Eigentlich sollte es, das ist das, was ich meine. Also eigentlich sollte es ja nicht unsere Aufgabe sein, sondern irgendwie müsste die weiße Mehrheitsgesellschaft im Osten irgendwie das dazu beitragen, dass Migras sich im Osten wohlfühlen. So. Und ich habe so von meinen Erfahrungen einfach in Ostdeutschland leider nicht so das Gefühl. Ja.
Obwohl, ich recherchiere gerade auch zu Demokratiebewegungen im Osten und ein Kollege, der auch im Rechercheteam ist, August Modersohn, Grüße, falls er das jemals sieht, dieses Video, hat mal was sehr Schönes gesagt, und zwar alle großen politischen Bewegungen oder Ereignisse oder Strömungen gehen gerade vom Osten aus. Und damit meint er nicht nur zum Beispiel Rechte und Nazis, sondern auch Demokratiebewegungen. Also alles, was an Antifaschismus und so weiter da ist. Und ich muss sagen, das ist das, was ich auch beobachte und tatsächlich auch sehr aufregend finde. Weil wenn ich mit Niederbayern vergleiche, dann gab es da, soweit ich weiß, gar keine antifaschistischen Strukturen oder so total vereinzelt, ganz anders. Und wenn ich jetzt aber in so kleine Orte im Osten fahre, oft sehr gut vernetzt, total aktiv dabei, sehr solidarisch, total fit, was auch so Strategien angeht, sich zu organisieren oder sich selber zu schützen beispielsweise. Und dann denke ich mir, okay, da ist vielleicht auch ein Teil des Problems, aber es ist auch ein sehr großer Teil der Lösung.
Und ich glaube, da sprichst du auch was an. Das sind meistens Sachen, die von Migras für Migras gemacht werden. Also es ist halt viel Empowerment-Arbeit, die gemacht wird. Und ich weiß jetzt auch durch die Arbeit von DAM Ost, dass unfassbar viel Strukturförderung in Richtung Antirassismus, Antidiskriminierungsarbeit auch in Ostdeutschland gerade gesteckt wird. Und vor allem jetzt so kurz vor den Wahlen haben im Büro unfassbar viele Foundations, Stiftungen auf einmal angerufen und gesagt so, hey, wir haben Kohle übrig, wir haben gemerkt, die Wahlen sind irgendwie vor der Tür, wir wollen euch jetzt Kohle geben. Wir waren dann so, naja, also innerhalb von 6 Monaten können wir jetzt nichts machen, aber danke dafür erstmal. Das ist, glaube ich, so das, was ich so ein bisschen meine. So dieses, so kurz vor den Wahlen waren alle auf einmal so, oh, im Osten gibt es ein Problem. Aber das sind Probleme, die lassen sich nicht innerhalb von einem Jahr lösen. So, und auch das, was du angesprochen hattest, mit, dass relativ viele Strukturen in kleinen Orten geschaffen werden, das stimmt auf alle Fälle. Aber warum auch immer funktioniert das nicht ganz so gut. Das ist immer nur so Projektzeitraumbasiert. Also wenn ein Projekt jetzt zu 3 Jahre geht, dann funktioniert das auch richtig gut. Aber nach den 3 Jahren, wenn das Projekt vorbei ist, dann verfallen die Strukturen, vor allem in den ländlichen Regionen extremst. Und das hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass einfach keine jungen Menschen in die ländliche Region ziehen wollen.
Ein junger Mensch, der einfach in die ländliche Region gezogen ist, ist unser Bürgermeister. Ich habe ihn nämlich gefragt, wie es ihm geht. Er ist jetzt ziemlich genau 1 Jahr im Amt. Also Anfang Juli hat er sein Amt angetreten. Gut, er ist geflüchtet und in Ostelsheim oder Althengststedt, das ist das Nachbardorf, er ist da gelandet. Aber er ist einfach gelandet und hat, glaube ich, auch so mit einem Blick von jemandem, der einfach ganz außen kam und nicht gedacht hat, oh Gott, was ist das denn für eine Region, einfach angefangen zu machen. Und ich habe ihn gefragt, wie geht es ihm denn jetzt 1 Jahr später? Wie nehmen ihn eigentlich auch seine eigenen BürgerInnen wahr? Weil das sollte man vielleicht für den Hintergrund wissen, er wurde zum Bürgermeister gewählt, aber es gab auch sehr viel Skepsis. Also ich war auch dort vor Ort vor Recherchen und natürlich kam auch dieser ganze Rassismus raus. Was will denn jetzt der Flüchtling? Islamisiert er jetzt diese Region? Und so weiter und so fort. Aber irgendwie hat er dann doch trotzdem sehr erfolgreichen Wahlkampf gemacht und vor allem hatte er die Trumpfkarte, dass er jung ist und digitalisieren wollte. Und in der Gegend gab es halt nicht sonst viele junge Leute. Genau. Und aber jetzt hört ihr mal von ihm selbst.
Ja. Ja, es ist allen voran eine Frage der subjektiven Wahrnehmung. Meine Vermutung ist, und das ist, was ich auch ein Stück weit wahrnehme, dass meine Biografie, oder besser gesagt die Tatsache, dass ich nicht in Deutschland geboren und aufgewachsen bin, keine wahrnehmbare Rolle für den Alltag spielt. Auf der anderen Seite diese Einzigartigkeit, der erste geflüchtete Bürgermeister zu sein, führt dazu, und das ist sehr stark wahrnehmbar, dass besonders genau hingeschaut und bewertet wird. Zum Beispiel, wenn ich etwas erfolgreich erreiche, heißt es, dass der Syrer nicht so schlecht ist. Wenn hingegen Fehler auftreten, wird schnell behauptet, dass der Syrer es nicht wirklich drauf hat. Also bei großen Themen scheint die Biografie tatsächlich noch eine dominierende Rolle zu spielen.
Ja, ich finde das ein super inspirierendes Beispiel, dass er einfach Lokalpolitik macht. Er hat eine Ausbildung gemacht, aber in der Verwaltung im Nachbarort und hatte einfach irgendwie Lust, da selber aktiv zu sein. Und das ist, glaube ich, manchmal auch so ein bisschen der Spirit, den es braucht, den vielleicht Leute gar nicht mehr so haben, die hier geboren sind und die viele Regierungswechsel mitgemacht haben, wo sich denken, das läuft doch jetzt, geht jetzt alles den Bach runter, die Verhältnisse sind unumkehrbar. Jetzt rette sich wer kann, und der ist hierher und macht einfach, und es kommt irgendwie anscheinend auch ganz, ganz gut an, oder er zumindest freut sich darüber. Ist es denn auch etwas, das irgendwie euch beschäftigt, so die Frage, naja, was kann man hier eigentlich noch machen, was soll man hier eigentlich noch machen? Ich habe jetzt nach den Europawahlen vor allem wieder gesehen, dass viele auf Instagram gepostet hatten, also so Auswanderungsgedanken oder was soll man eigentlich in Deutschland noch? Und ich merke, dass es in den vergangenen Monaten immer häufiger aufkam und auch ich mir jetzt langsam Gedanken mache. Also nicht so ganz konkret, aber eher so, ich habe mir das vorher immer so weggeschoben und jetzt denke ich, ab welchem Punkt eigentlich würde ich gehen? Also der Punkt ist für mich jetzt noch lange nicht erreicht, aber ich mache mir schon Gedanken, ab welchem Punkt würde ich eigentlich gehen. Habe dazu Arne Semsrotz die Machtübernahme gelesen, sehr interessant. Spielt das mal so durch, wenn die AfD langsam an die Regierung kommt, so was sie langsam so umbauen würde. Ja, aber die Frage würde ich gerne so an euch weitergehen. Also wie viel kann und soll man eigentlich noch wirken, solange man zumindest da ist? Oder gäbe es auch für euch einen Punkt, an dem ihr die Reißleine ziehen würdet?
Ja, das sind halt natürlich auch Fragen, die man sich in letzter Zeit sehr häufig gestellt hat und die ich auch in meinem BIPOC-Freundeskreis sehr ausführlich ausdiskutiert habe. Ich glaube, jetzt erst recht da bleiben. Also ich finde wir müssen jetzt alle auswandern aus Deutschland. Ich kann das langsam irgendwann nicht mehr hören, weil ich mir denke so, ey, das ist ein unfassbar privilegierter Spruch, den du da drückst. Weil ich mir denke so, ja, ich kann jetzt nicht einfach so ins Ausland gehen, weil ich einfach die finanziellen Möglichkeiten und vielleicht auch das Netzwerk nicht habe. Und ich denke mir auch so, ja, all die, die jetzt gehen, die verlassen dann Deutschland und lassen einfach die, die diskriminiert werden in Deutschland und halt nicht gehen können, die lassen sie einfach zurück. Und dann denke ich mir so, ja, cool, danke, das ist jetzt nicht gerade solidarisch. Und was wir auch beispielsweise auf Arbeit gesagt haben, hey, wir müssen jetzt auf alle Fälle die Community zusammenbringen. Die Community muss zusammenhalten, sie muss sich selbst empowern, damit die halt auch einfach bleiben und halt nicht eben sagen, ja, wir verziehen uns jetzt, weil das ist ja genau das, was die AfD will. Und wann der Punkt ist, wann ich gehen würde, boah, ich will es mir eigentlich gar nicht ausmalen, weil, hey, ich habe hier ein Leben aufgebaut, das will ich jetzt einfach nicht aufgeben. So, und deswegen, ich will es mir überhaupt nicht vorstellen, wann ich gehen sollte.
Ja, das denke ich mir auch. Ich bin eigentlich voll stolz auf mein Leben so.
Voll, ich habe auch
Fehler gemacht und so, aber ich denke mir so, nein, kein Millimeter davon haben sich die Rechten davon verdient. Das ist irgendwie, ja, und es gibt auch noch so viel zu tun. Wie ist das bei dir?
Diese Frage habe ich mir zum ersten Mal als Geschichtslehrer in einer 10. Klasse gestellt, als wir als Unterrichtsreihe den Nationalsozialismus hatten. Und da haben wir sehr viele Quellen gelesen, jüdische Quellen aus Deutschland, deutsch-jüdische, und da habe ich gelernt, dass viele Frauen mit ihren Kindern abhauen wollten und die Männer gesagt haben, nein, ich habe im Ersten Weltkrieg für dieses Land gekämpft, ich bin Deutscher und ich bleibe hier. Und so, ne, aus historischer Perspektive, rückblickend, war das eine schlechte Herangehensweise. Trotz dessen finde ich, dass wir nicht in dieser Zeit leben und es einfach viel zu viele coole Menschen in Deutschland gibt. Also wirklich ein Gegenbollwerk gegen die AfD und rechte Gedanken, dass ich die Hoffnung habe, nein, so weit wird es nicht kommen. Deswegen müsste schon sehr, 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 sehr viel passieren, dass ich weggehe. Ja, und natürlich gibt es auch mich als Menschen und dann gibt es noch mich als Vater. Und dann denke ich auch manchmal an mein Kind, wie ich agieren würde, aber ich will erstmal bleiben. Also so lange kämpfen, wie es geht. Wir haben gerade EM. Ja, so lange, bis es noch möglich ist, versucht man noch ein Tor zu schießen. Und wenn man keine Hoffnung mehr sieht, dann denkt man, okay, ist vorbei. Aber
dich triggern die ganzen Flaggen nicht?
Nee, ich trage bewusst, auch wenn ich Favoriten habe, trage ich bewusst kein Trikot. Mag ich nicht. Weil ich finde das auch gefährlich irgendwie. Ne? So, es begann schon 2006. Also ich bin ja auch Lateinlehrer, was ich seit Jahren nicht mehr praktiziere an der Grundschule, aber das Wort Stultus oder das Wort Stolz im Deutschen kommt vom lateinischen Stultus und bedeutet dumm. Und damit meine ich vor allem diesen Nationalstolz, sich stark zu fühlen, weil irgendwelche anderen für einen was gewonnen haben, so wir haben gewonnen. Hast du mitgespielt? Nein, das waren irgendwelche 11 Typen.
Aber umgekehrt gefragt, was müsste denn noch getan werden, damit wir als vielfältige Gesellschaft funktionieren können? Also damit alle, die in ihrer ganzen Unterschiedlichkeit da leben, irgendwie auch gut zusammenleben können und dass wir auch sagen, hey, wir hören jetzt auf, uns diese blöden Auswanderungsgedanken zu stellen, sondern wenn wir gehen, dann vielleicht, weil wir wollen, weil vielleicht irgendeine Chance oder so lockt, aber nicht, weil wir das Gefühl haben, zu müssen. Für mich zumindest, ich habe so demografisch angefangen, für mich, glaube ich, bräuchte es ein anderes Selbstverständnis in diesem Land, das ich irgendwie so vermisse, wo ich mir sage, hey, wir sind längst diese vielfältige Gesellschaft und inzwischen habe ich das Gefühl, machen sich viele so ganz klein, so als wären wir nicht so die Hälfte oder die Mehrheit oder halt wirklich die absolute Mehrheit, wie man auch auf diesen großen Demos am Anfang des Jahres zum Beispiel sehen konnte. So, ich glaube, das würde mir irgendwie gut tun, wie so ein hoffnungsvoller Blick, so auch ein sehr faktenbasierter Blick. Mir würde es ja sehr gefallen, wenn man aufhören würde, die ganze Zeit irgendwelche Mythen und Meinungen zum Beispiel zu gesellschaftlicher Vielfalt zu verbreiten, sondern einfach sich die Datengrundlage anzugucken und zu gucken, naja, was brauchen wir auf Grundlage dieser Veränderungen, die wir gerade haben. Wir brauchen viele neue Menschen. Neue Menschen machen auch Stress. Das ist einfach so, egal, also in welcher Konstellation. Ich spreche jetzt nicht nur von so einer Nation und dann kommen Ausländer dazu, sondern selbst Freundeskreis, Gruppentherapie, neue Leute kommen, das macht es immer Stress. Genau, aber was bräuchte es so für euch, damit ihr euch wirklich auch wohlfühlt?
Ich glaube, was ich mir wünschen würde, wäre mehr Austausch, dass man irgendwie auch von den anderen zurück. Ich sag ihr, hey, jede Lebensart, Lebensrealität hat seine Berechtigung und da muss man einfach in den Austausch mal miteinander kommen, dass ich beispielsweise dich frage, hey, wie lebst du eigentlich so? Und es ist auch voll okay, wie du lebst, ich lebe halt anders so. Und dass man da irgendwie vielleicht einfach in den Austausch kommt und dann sich auch dann gegenseitig akzeptiert, aber vor allem halt eben miteinander reden, auf Augenhöhe miteinander reden und ich glaube, solche Formate würde ich mir wünschen, dass es dann zu einer diverseren oder offeneren Gesellschaft kommt. Ja, würde mir jetzt so als erstes einfallen.
Und wenn du vor allem jetzt so die Netzwerke, die im Osten anguckst, du machst, also ich meine, du beschäftigst dich eigentlich mit Urbanistik, aber du machst gerade so dein Praxissemester bei Darm Ost. Was müsste eigentlich aus der Perspektive passieren? Also was bräuchten so die Verbände oder wo du auch gerade aktiv bist?
Also es gibt auf alle Fälle so Projekte, da geht es vor allem beispielsweise um Migration und wie kann man beispielsweise geflüchtete Menschen in die Stadtgesellschaft integrieren. Und da gibt es auch so Konzepte, ich weiß beispielsweise in Erfurt gab es jetzt ein Projekt, Da wurden Geflüchtete in ein altes Bürogebäude beherbergt. Das war halt schon ganz schön sanierungsbedürftig, aber es gab dann dieses Konzept, dass die Geflüchteten dieses Bürogebäude auf Vordermann bringen, gemeinsam mit Initiativen, die sich halt für Demokratie, Antidiskriminierung einsetzen. Und dann sind die natürlich, also die Zivilgesellschaft und die Flüchtlinge irgendwie zusammengekommen. Problem aber an der ganzen Sache ist, es ist wieder eine Bubble. Ne? Also es wurden halt wieder aktiv Initiativen angefragt, die halt sich wirklich mit Antidiskriminierungsarbeit beschäftigen und dann kommen die Menschen halt irgendwie in Kontakt. Aber es fehlt eigentlich auch dieser Austausch von der Seite Menschen, die halt beispielsweise gar kein Interesse haben, diese Kultur oder diese Menschen aus anderen Kulturen überhaupt kennenlernen zu wollen. Und wenn du mich jetzt so fragen würdest, ja, was wäre jetzt das Konzept, was ich der Stadt vorlegen würde, damit es besser funktioniert, da bin ich selber planlos. Das ist ein riesengroßes Fragezeichen, auch bei mir. Ich wüsste es nicht, wie man die Leute irgendwie abholt.
Ein Anfang wäre schon mal überhaupt den Raum zu schaffen, über diese Frage nachzudenken, da Geld reinzupumpen, Lehrstühle zu schaffen beispielsweise, Organisationen zu fördern, die genau sich mit diesen Fragen auseinandersetzen, die man vielleicht als, die vielleicht größer sind als eine Einzelperson.
Wäre auf alle Fälle ein Anfang, ja. Mhm. Und vor allem, ich denke gerade eher so darüber nach, vor allem, weil wir auch über demografischen Wandel einfach so reden, dass es vor allem auch im jungen Jahren einfach schon passieren muss, diese Demokratiearbeit irgendwie so mit verankert werden muss, weil ich kann mich halt noch so ein bisschen dran erinnern an meine Schulzeit, da hatte ich überhaupt gar keine Demokratiearbeit in der Schule gehabt und habe mich eigentlich erst nach der Schule aus Eigeninteresse damit beschäftigt. Und ich glaube, wenn man da anfängt, schon in frühen Jahren einfach die Kids schon zu sensibilisieren, hey, wir leben halt in einer Gesellschaft mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Menschen. Ich glaube, da müsste man ansetzen. Also in der im Bildungswesen. Oder?
Hast du Tipps für den Rest Deutschlands aus Kreuzberg?
Also ich bin ja fest davon überzeugt, dass diese ganzen AfD-Leute oder generell Menschen mit rechtem Gedankengut dieses Gedankengut haben, weil sie ein Selbstwertproblem haben und viel lieber gegen Schwächere treten, als sich selbst zu hinterfragen. Deswegen sage ich, spielt der Bildungsbereich eine Schlüsselrolle. Schon in der Kita und in der Grundschule beginnt, dass die Kinder nicht mehr unterrichtet werden, sondern aufgerichtet werden. Dass sie so lange wie möglich Selbstwirksamkeitserfahrungen haben, dass sie selbstwirksame Menschen sind. Dazu gehört Selbstbewusstsein und das meint auch selbstbewusst, ich kann mich selbst kritisieren und nur so kann ich mich entwickeln und suche nicht die Schuld bei anderen. Und ich denke halt, unser Schulsystem fördert das aber leider nicht so gut. Es gibt immer mehr Schulen tatsächlich, die das umsetzen, auch Schulen, die als Fach die neue Fächer erfinden, so Fächer wie Verantwortung, ja, wo die Kids sich irgendwelche sozial-ökologischen Projekte aussuchen und so weiter und die weiterentwickeln und lernen, Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen und so weiter, aber noch leider zu wenig. Und eben, das ist meine Forderung. Selbstwirksamkeit schaffst du nur, wenn du eben selbstständiges Lernen, selbstbestimmtes Lernen, nicht selbstständiges, weil Hausaufgaben zu Hause machen ist auch selbstständig, aber selbstbestimmtes Lernen und diese ganze Notenscheiße abzuschaffen und andere Formen der Bewertung, eine positive Fehlerkultur, eine konstruktive Fehlerkultur, ja, und natürlich auch Schule als Ort der Begegnung und leider, ich weiß nicht, wenn im Osten eben es nicht so möglich ist, dass man aber auch Projekte schafft, dass irgendwie, was weiß ich, Schulen aus deiner Ecke quasi nach Kreuzberg kommen oder so und wir mal dahin gehen, dass wir uns alle kennenlernen und merken, ey, ist vollkommen egal, wo deine Eltern herkommen, du stehst auf Skateboard fahren, ich auch, ey, wir haben voll viel gemeinsam. So einfach ist das. Oder du stehst auf, was weiß ich, Pokémon, ich liebe auch Pokémon.
Zum Thema Selbstwirksamkeit fand ich auch sehr schön, wie das ein Musa Okwonga mal zusammengefasst hatte. Zum Sylt-Video hatte der nachgeschrieben, das ist doch seltsam, dass alle diese Leute, die alle Privilegien dieser Welt haben, in einem eigentlich glücklichen Moment, die strahlen so, machen Urlaub
und singen dann so eine Scheiße, weil wenn er singt und mit Freunden zusammen ist, dann ist ungefähr das, du Leute rauskickst oder loswerden, das ist das Letzte, woran du denkst. Du denkst, jemand hat was geschafft, jemand hat vielleicht was gewonnen oder hat Geburtstag oder, oder man sieht sich nach langer Zeit wieder. So das wird gefeiert. Aber ja, irgendwas ist bei Menschen, die sowas feiern. Ja, sehr schwierig. Ich habe die Frage natürlich auch unserem Bürgermeister gestellt. Unsere Zeit endet schon, aber für seine Antwort haben wir noch Zeit. Wir bauen kurz um.
Ich glaube, wir sollten nicht vergessen, dass nicht nur Deutschland oder die deutsche Gesellschaft nach rechts rücken. Viele Länder in Europa haben diesen Rechtsruck bereits vollzogen, obwohl sie weniger, deutlich weniger von Einwanderung betroffen sind. Die Ereignisse der letzten Jahre, Corona und der Krieg in der Ukraine, die vielen Menschen gezeigt haben, wie komplex und unsicher die Welt ist, in der wir leben. Und natürlich die Thematik der Migration verstärkt in diesem Kontext den Eindruck, der Staat sei handlungsunfähig. Was verständlicherweise Angst bei den Menschen hervorruft. Und dann kommen die populistischen Kräfte, die es meisterhaft verstehen, diese Ängste nicht nur zu schüren, zu verstärken und gleichzeitig einfache, banale Lösungen für diese komplexen Probleme vorzuschlagen. Ich persönlich habe innerhalb des vergangenen Jahres, in dem ich im Amt bin, keine direkten Erfahrungen mit Rassismus machen müssen. Das ist jedoch, muss man an der Stelle sagen, sicherlich nicht repräsentativ für alle Migranten und Migranten. Selbst in unserem liberalen, wohlhabenden und wirtschaftlich starken süddeutschen Raum wird immer wieder von Fällen berichtet und erzählt, die sehr bedauerlich sind, sei es auf der Straße, am Arbeitsplatz und man muss sagen, leider, vor allem in den Schulen. Ich sage immer, Vorfälle von Rassismus und Mitrassisten sollten angezeigt und öffentlich gemacht werden. Als Gesellschaft müssen wir klare Kante zeigen, aber auch die politische Instanz. So Rassismus darf in der Hinsicht auch keine Toleranz erfahren. Die Städte und Gemeinden eben als politische Instanzen vor Ort sollten hier deutlich mehr investieren, nicht nur in Aufklärung, sondern auch aus meiner Sicht in Dokumentation und Beratung für Betroffene, um Täter zur Rechenschaft ziehen zu können. Und es ist entscheidend, wirklich sehr entscheidend, dass der Staat sich stärker in den Schulen engagiert, um diesem ekligen Phänomen wirkungsvoll entgegenzutreten.
Genau, Schlussworte vom Bürgermeister. Übrigens finde ich es auch ganz interessant, wenn er sagt, dass er selber so Erfahrungen nicht macht, aber im Video davor ja durchaus genau diese Erfahrungen erklärt. Aber für mich hat es auch lange gebraucht, um mich so weit zu politisieren in diesem Land und Worte für Diskriminierung und Rassismus zu finden oder Sachen anders einzuordnen. Ich danke euch, dass ihr eure Perspektiven so eingebracht habt aus dem Bildungsbereich, aus Berlin oder aus dem Osten und mal irgendwie darüber zu sprechen, wie es auch anders sein könnte, was es bräuchte. Und ich hoffe, dass auch ihr alle ein paar Gedanken mitgenommen habt und ein paar Zahlen vielleicht auch hängen geblieben sind. Auf jeden Fall, ich habe was gelernt, war schön mit euch zu sprechen und ich wünsche euch noch allen einen schönen Nachmittag.
Ciao, ciao.